So, noch ein bisschen Politur. Und dann gut nachpolieren. Dann glänzt er wieder richtig. Mein Heiligenschein.
Ich bin auch schon fast fertig. Schön sieht er aus. Ich bin richtig stolz auf ihn. Aber natürlich nur so, dass es keiner merkt. Wie bist du übrigens zu deinem gekommen?
Ach, weißt du, das war gar nicht mal so einfach. An was man alles denken muss. Zum Beispiel die Kleidung. Am besten macht sich etwas, was so ungefähr 20 bis 30 Jahre hinter der aktuellen Mode hinterherhinkt. Aber zu alt ist nicht gut, da fällt man auf.
Na klar, ein Büßergewand aus dem Mittelalter oder ein Gehrock aus dem 19. Jahrhundert wäre eindeutig übertrieben.
Ja, genau. Also ich denke, ein Pullover in Braun- und Grautönen wäre akzeptabel. Ein bisschen Grün darf auch dabei sein.
Also ich achte vor allem darauf, was ich sage. Zu den wichtigsten Vokabeln gehören die Worte Bruder und Schwester. Am besten mit dem Nachnamen gekoppelt, also Bruder Schmidt und Schwester so und so. Aber, oder so Ausdrücke wie, wir ringen darum.
Und die Körperhaltung, die Schultern ein wenig nach vorne gezogen und dein leidender Augenaufschlag sind ein guter Anfang. Was machst du für Aktivitäten?
Also, ich versuche, bei allen Gemeindeveranstaltungen dabei zu sein. Was nur geht. Von der Krabbelgruppe bis zum Seniorennachmittag. Wenn nicht als Mitarbeiter, na dann wenigstens als Teilnehmer.
Ich melde mich prinzipiell immer, wenn nach Mitarbeitern gefragt wird. Egal, ob ich Lust habe oder nicht. Oder ob sich bei mir dann zwei oder mehrere Dinge überschneiden. Ich leite zum Beispiel den Gemeindechor, spiele Posaune bei den frommen Bläsern, bin Hauskreisleiter, mache die Dekoration für die Gottesdienste, leite einen Gebetskreis und unterstütze die christlichen Helfer bei sozialkaritativen Einsätzen. Danke.
Junge, Junge, das ist ja eine ganze Menge. Verdammt, dieser Fleck will einfach nicht rausgehen.
Wo hast du den denn her?
Naja, man hat mich erwischt, als ich ins Kino gegangen bin, obwohl ich mich wegen Übelkeit beim Mitarbeiterkreis entschuldigt habe.
Das ist natürlich ungünstig. Welcher Film war es denn?
James Bond.
Na, der Film macht den Fleck gleich besonders groß. Viel zu viel Gewalt. War aber gut, der Film.
Ich habe mir dann aus Verzweiflung eine ganz neue Bibel mit Reißverschluss einmal gekauft und trage sie jetzt immer bei mir rum. Ist aber ziemlich lästig.
Mal unter uns, ich würde mir ja gern die Haare ein bisschen wachsen lassen. Aber was würden da die anderen denken?
Nein, das geht nicht. Auffallen sollte man um keinen Preis.
Übrigens, ein Tipp von mir ist, beim Beten zu knien. Das sieht immer super fromm aus.
Knien kann ich wegen einem chronischen Knieleiden leider nicht. Nachts immer diese Schmerzen. Aber im Glauben überwinde ich.
Hey, du brauchst dich nicht so anzustrengen für mich. Wir sind ja unter uns.
Ach so.
Mist, mein Heiligenschein glänzt nicht mehr richtig. Ich sollte mal wieder was Gutes tun, wie zum Beispiel einer Oma über die Straße helfen.
Auch wenn sie eigentlich ganz woanders hin will.
Wichtig ist auch, auf Dinge zu verzichten, worauf die anderen auf Garantie nicht verzichten wollen. Dazu gehört Spaß im Allgemeinen, also das Ausüben von Sport und Spielen und solch gefährlichen Freuden wie Fernsehen. Hier gilt die Grundregel, Fernsehen sollte ein Heiligenscheinanwärter möglichst erst nach Mitternacht. Kapiert?
Weißt du, Worte können aber nur unzureichend ausdrücken, worum es wirklich geht, wenn du einen Heiligenschein bekommen möchtest. Man muss es einfach miterleben.
Ja, genau, man muss es mit allen Sinnen erleben, bevor man es glauben kann. Vielleicht sollte ich mal einen zweiwöchigen Intensivkurs in Frommsein für Interessierte anbieten. Einfach durch bloßes Miterleben meines Alltags. Wenn auch meine Arbeitslast mir im Moment keine Zeit für Essen und Trinken lässt. Aber für andere tue ich gerne alles.
Ja, Bruder Bergmann, was schafft man nicht alles, wenn man sich nur anstrengt und will?
Genau, wir ringen darum. Nun lasst uns gemeinsam weiterpolieren, meine Brüder.
Wo ist eigentlich Bruder Schmidt? Der hat schon lange nicht mehr seinen Heiligenschein mit uns poliert.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich habe ihn noch mal drauf angesprochen. Aber dann hat er gesagt, dass es gar nicht so drauf ankäme und dann noch irgendwas mit dem Herz. Aber so ganz habe ich ihn auch nicht verstanden. Und ich musste auch gleich weiter, weil ich noch schnell zur Bibelstunde musste.
So, vielen Dank. Die sind zwar jetzt da vorne, Sie werden das trotzdem hören. Vielen Dank euch für dieses schöne Stück. Und ich denke, dass damit so alles Wichtige gesagt ist zum Thema. Das Thema sehen wir hier nochmal: schön singen und fromm reden reicht nicht. Und ich habe mir gedacht, das war doch sehr eindeutig. Sie werden sicherlich für sich gesagt haben, ja, so bin ich nicht oder zumindest so will ich nicht sein. Und ein Heuchler, ganz gewiss nicht. Und dann gratuliere ich Ihnen dazu, freue mich darüber und denke, dass wir dann auch mit der Predigt zu Ende sind, weil das im Wesentlichen, ja, das Wesentliche wurde ja gesagt und Sie haben ja Ihrem Herzen das klar, dass Sie kein Heuchler sein wollen. Vielen Dank. Es macht mich ein bisschen unruhig, dass Sie geklatscht haben. Heißt das, dass die Predigten sonst zu lang sind, ja? Verstehe ich das richtig? Ich glaube, dass wir tatsächlich nicht dabei stehen bleiben können, zu sagen, ja, so Heiligenschein und so, solche fromme Heuchelei, Igitt, und das machen wir ja nicht. Sondern ich glaube, dass dieses Thema Schönreden, schön singen und fromm reden reicht nicht, dass dieses Thema weit mehr uns vielleicht berührt, als wir uns das eingestehen mögen und dass das viele Gesichter hat. Ich möchte Ihnen ein paar Gesichter zeigen. Vielleicht hat es das Gesicht, dass du hierher kommst, weil du einfach das so als Pflicht empfindest und sagst, also ich mag eigentlich nicht, aber ich komme, weil das gehört sich so. Das muss man halt irgendwie, um halbwegs als Christ zu gelten. Oder ein anderes Gesicht ist vielleicht, dass du aus der Bibel zitieren kannst und du weißt, ganze Textabschnitte zu zitieren. Du hast auf alles die richtige biblische Antwort. Aber das Tun, was da steht in der Bibel, da gestehst du dir in ehrlichen Momenten deines Lebens ein, dass es damit nicht so weit her ist. Oder es hat das Gesicht, dass du dich für einen Christen hältst. Dass du denkst, dass es die äußere Form ist, die dich zum Christen macht. Dass du dich zu einer Gemeinde oder Kirche hältst. Dass du getauft bist. Dass du konfirmiert, kommuniert bist. Dass du BU gemacht hast. Und dann denkst du, BU, genau, das habe ich gemacht. Das ist noch mehr wert als Konfirmation. Und damit bin ich doch sozusagen auf der sicheren Seite. Das wird doch Gott richtig gefallen. Das kann auch das Gesicht haben, dass du dich innerlich eigentlich mit sehr viel Zweifeln rumschlägst. Dass du dich damit rumschlägst. Hat der Glaube eigentlich die Kraft, mein Leben zu verändern? Hat das wirklich Wirkung? Kann ich mich darauf verlassen? Und in deinem Herzen ist eigentlich ganz viel Unsicherheit darüber da und Zweifel. Aber das würdest du nur ungern zugeben. Und darum bist du halt bei allem dabei, einfach so, und sprichst es lieber nicht an. Und dann gibt es noch ein Gesicht. Das ist das ganz ehrliche Gesicht. Es gibt ein ganz ehrliches Gesicht, das aber ganz egozentrisch ist. Da ist jemand völlig aufrichtig und ehrlich, dass es ihm nur um ihn selbst geht. Auch das ist ein Gesicht von Schönsingen und fromm reden reicht nicht. Im Buch Micha im Alten Testament gibt es einen Text, in dem Gott durch den Propheten Micha zu dem Volk Israel, also zu seinen Leuten, redet. Und er genau diese Sache anspricht und sagt, Leute, so wie ihr euer Christsein oder damals, wie ihr eure Frömmigkeit lebt, das gefällt mir überhaupt nicht. Ihr macht schöne Lieder, ihr redet fromm daher, ihr fühlt euch mit Gott verbunden und in Wahrheit gefällt es mir nicht, sagt Gott. Und das hat die Leute sehr irritiert. Es hat die Leute sehr irritiert. Und darum taucht das in Micha 6, also wenn Sie eine Bibel dabei haben, dürfen Sie das gerne mitlesen, Micha 6, Vers 6. Die Leute sagen, ja, womit sollen wir denn vor den Herrn, also vor Gott treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Und das schwingt so mit, dieses Gefühl, ja, muss ich noch mehr tun? Soll ich etwa einjährige Rinder als Opfer auf dem Altar verbrennen? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringe? Soll ich vielleicht meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? So reden die Leute. Sie verstehen das nicht. Sie sagen, ja, wo ist denn das Problem? Wir zählen uns doch zu dir, Gott. Wir nennen uns doch Christen. Jetzt sage nicht, du willst mehr von uns. Reicht das nicht, dass wir uns so im Groben an die 10 Gebote halten wollen und dass wir auf jeden Fall mit einer höheren Existenz und vielleicht sogar mit einem persönlichen Gott rechnen? Was will Gott denn von uns? Das Interessante in diesem Abschnitt, den wir in Micha 6 finden, ist, dass Gott ihnen erst etwas anderes sagt, bevor er ihnen seine eigentliche Antwort mitteilt. Er sagt ihnen zuerst, ich möchte dir zunächst zeigen, was ich für dich gemacht habe. Und das sehen wir jetzt mal. Natürlich ist das, sind diese Bilder aus unserem Kontext, aber ich lese Ihnen das zunächst mal vor, wie Gott das gesagt hat, und dann übertrage ich das. Ich habe einen Versuch gemacht, das zu übertragen auf unsere Situation. Da sagt Gott nämlich, habe ich dir irgendetwas angetan, mein Volk? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Bring deine Klage vor. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Denk daran, mein Volk, was der Moabiterkönig Balak gegen dich im Schilde führte und was ihm der Seher Biliam antworten musste. Denk an den Jordanübergang zwischen Schittim und Gilgal. Dann wirst du erkennen, wie viel Gutes ich für dich getan habe. Wenn wir das einmal übertragen, so wie das ein Jude damaliger Zeit hörte, dann hieße das, dass Gott zu dir, zu ihnen sagt, habe ich dich nicht in einem Land aufwachsen lassen, wo es dir gut geht? In einem Land, in dem Friede herrscht? In dem du viel, viel genießen kannst? Habe ich dich nicht in ein schönes Land, in eine wunderschöne Schöpfung hineingestellt? Ist es nicht erst 20 Jahre her, dass ich euer Land geeint habe, Ost und West? Habe ich dir nicht einen Missionar schon relativ früh geschickt, zu einer Zeit, als du Germanenkulten nachliefst, als Volk, Bonifatius, es ist hier ganz links, dieses Bild, als Bonifatius die eine dem Tor geweihte Eiche fällt bei Fritzlar in Hessen. Habe ich in deinem Land nicht durch Täuferbewegung und durch die Reformation ein neues Bewusstsein dafür geschaffen, wie wertvoll das Wort Gottes ist? Habe ich dir nicht dieses Geschenk gemacht, dass jeder eine Bibel lesen kann, der es möchte? Habe ich dir nicht viel, viel Gutes getan in deinem Leben? Und wenn wir das heute sehen, dann kommt hier noch etwas hinzu, noch eine zweite Folie. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Ausflüge machen und sind irgendwo an einem Aussichtspunkt, ein Holzturm, wo ich vor kurzem war, habe ich das gesehen, dass sich ganz viele Leute da verewigen. Die schreiben dann irgendwie sowas wie, ich war hier oder Luisa und Tim sind ein Paar oder irgend sowas. Also sie wollen in irgendeiner Weise dokumentieren, dass sie da waren. Vielleicht haben sie das ja auch schon mal gemacht. Ich habe sowas auch schon mal gemacht. Irgendwas mit dem Taschenmesser reingeritzt oder mit dem Edding hineingeschrieben in so einen öffentlichen Ort. So nach dem Motto, ich war hier. Gott hat in diese Welt nicht nur sein Wort gegeben. Er hat nicht nur gesagt, ja, schaut mal, ich gebe euch meine Hinweise, wie ihr leben könnt. Sondern Gott hat in diese Welt geschrieben, ich war hier, ich bin hier, ich bin in dieser Welt anzutreffen, ich bin über diese Welt selber gegangen, und zwar bin ich so über diese Welt gegangen, wie du über die Welt läufst, als Mensch. Und das habe ich gemacht, weil ich mich danach sehne, dass du mich kennenlernst. Ich wollte dir vor Augen malen, wie ich bin. Ich wollte, dass du verstehen kannst, wie ich denke. Und darum bin ich über diese Welt gegangen. Jesus war hier. Schau dir an, sagt Gott, was ich für dich gemacht habe. Und jetzt erst, nach dieser Einleitung, sagt Gott in einem Satz, was er von Menschen erwartet, was er von dir erwartet, was er von ihnen erwartet. Die Erwartung Gottes. Und das ist ein Vers, Micha 6, Vers 8. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich oder barmherzig zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott oder mit deinem Gott. Das ist ein Satz, den man sich tatsächlich merken kann, den man sich merken kann für ein ganzes Leben, glaube ich. Ich bitte Sie, das mal mit mir zusammen zu sprechen, den Bibelvers, damit Sie das richtig registrieren, was das Wort Gottes hier sagt. Sie dürfen das mit mir zusammen sprechen. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Was bedeuten diese drei Aufforderungen? Ich habe das mal als drei Kreise oder gewollte Kreise, so möchte gern Kreise dargestellt, Achtecke, weil ich glaube, dass das sozusagen von außen die äußere Schale ihres Lebens so immer weiter nach innen vordringt. Das erste, halte dich an das Recht. Ich glaube, das ist ganz simpel, was Gott hier sagt, das erste. Halte dich an die 10 Gebote. Hier ist speziell gemeint die zweite Tafel der 10 Gebote. Wenn Sie nicht wissen, was die zweite Tafel der 10 Gebote ist, fragen Sie die BUler. Die können Ihnen das nachher sagen. Und halte dich an die Staatsordnung deines Landes. Das würde ich sagen, ist hier gemeint. Halte dich an das Recht. Und in dieser Prioritätenreihenfolge erst die Gebote Gottes, dann die Gebote des Staates. Und wenn die gegeneinander sprechen, dann gelten die Gebote Gottes. Halte dich an das Recht. Ganz simpel. Da ist nichts hinzuzufügen. Und zweitens, der zweite Kreis, sei barmherzig zu deinen Mitmenschen. Sei barmherzig zu deinen Mitmenschen. Ich habe bei euch BUlern sowohl Barmherzigkeit erlebt als auch Unbarmherzigkeit und erlebe das auch im JOG, in der Gemeinde. Und Sie haben das sicherlich selber auch schon bei sich festgestellt, dass Sie barmherzig sein können und dass Sie unbarmherzig sein können. Und ich möchte Ihnen dafür ein paar Beispiele bringen oder für euch BUler jetzt zunächst einmal als Beispiele, wo ich mich sehr gefreut habe, eure Barmherzigkeit zu sehen, war zum Beispiel bei der Kanutour. Und bei der BU-Freizeit, weil ich da war, das hat Tobi Bergmann ja vorhin einmal gesagt, da waren ein paar Leute krank. Und ich habe gemerkt, wie sich andere darum gesorgt haben, darum gekümmert haben, dass sie zu essen kriegen, dass immer jemand da ist. Die kamen dann immer an, haben mich gerufen oder Tonja oder Matze gerufen, wenn irgendwas sich Neues ergeben hatte sozusagen. Und ich habe da viel Barmherzigkeit bei euch erlebt. Und Gleichzeitig erlebe ich das auch, da will ich jetzt keine konkreten Beispiele für nehmen, damit das nicht peinlich ist, aber ich erlebe auch die andere Seite manchmal. Das Augenverdrehen, Ausgrenzen, das Lästern, die Schadenfreude oder das Ignorieren von Menschen. Und das erlebe ich nicht nur bei Jugendlichen, also ihr braucht jetzt nicht denken, ich denke jetzt die ganze Zeit an euch oder so, das erlebe ich an verschiedensten Stellen, auch bei mir selber. Und Gott sagt, sei barmherzig. Das ist mehr als das Recht tun. Merkt ihr das? Das geht tiefer. Als wir darüber mal gesprochen haben im EU, haben manche von euch gesagt, aber Lästern ist doch so schön. Und es ist doch so schade, wenn man das lassen muss. Und den Eindruck habe ich auch. Ja, sie lachen vielleicht, aber das geht doch vielen so, oder? Und Gott sagt das ganz schlicht auch wieder. Er sagt ganz schlicht, weißt du, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du mehr tust als das formelle Recht. Ich wünsche mir, dass du ein barmherziger Mensch bist. Dass du Barmherzigkeit ausstrahlst. Dass du dich selber nicht so wichtig nimmst und darum barmherzig bist. Dass du selber weißt, dass du Barmherzigkeit brauchst. Und dass du darum auch Barmherzigkeit anderen schenkst. Das wünsche ich mir von dir. Und dann kommt das Dritte. Und das steht gewissermaßen im Zentrum, im Kern. Lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Und mancher von Ihnen mag jetzt vielleicht denken, naja, also dieses Recht tun, barmherzig sein, das kann ich eigentlich auch ohne Gott. Dazu brauche ich Gott gar nicht. Das geht auch ohne. Sehen Sie, wenn Sie so denken, dann mögen Sie ja recht haben, aber es ignoriert, was Gottes Herzenswunsch ist. Ich war vor kurzem auf einer Gartenparty und da sprach mich jemand an und da unterhielten wir uns so ein bisschen über Jesus. Und dann sagte mein Gesprächspartner, ach weißt du, das mit Jesus, also verstehe mich recht, ich finde, das ist ein wundervoller Mensch gewesen, superklasse, gibt keinen besseren als ihn. Kein größeres Vorbild, aber das, was du da immer erzählst, so mit Kreuz, Auferstehung und dass er heute lebt, verschon mich damit. Das, also alles andere ist okay, so Jesus als Mensch, das ist okay, aber dieses, das, was du da noch so dazu nimmst, das, nee. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das kommt mir so vor, als wenn du Fan eines Musikstars bist. Und dieser Musikstar, der textet Songs und singt die und das ist das, womit er sich ausdrückt und womit er das deutlich macht, was ihm wichtig ist. Und für mich ist das, was du gerade gesagt hast, so, als würdest du zu diesem Musikstar sagen, weißt du, du bist ein netter Typ und ich bewundere dich total, ich finde dich ganz klasse, du bist super, aber deine Musik, die finde ich so zum Kotzen. Da würde der Musikstar normalerweise sagen, hä, wie geht das denn? Wie geht das denn zusammen, dass du das, wo ich mein ganzes Herz hineinlege, dass du das ignorierst? Was findest du denn dann noch schön oder gut oder bewundernswert? Und darum meine ich, wir können, wenn wir das Recht halten, wenn wir uns dafür interessieren, was Gott von unserem Leben möchte, dann können wir die dritte Aufforderung nicht ignorieren. Und können uns nicht damit abspeisen, dass wir sagen, ja, ich lebe einfach gut. Und das wird Gott schon gefallen. Dann würden wir ignorieren, was Gott im Kern möchte. Lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Das ist im Gottesdienst jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Aber ich möchte es dir nochmal besonders sagen. Didi, Lukas, Tobi, Simon, nochmal Tobi, Emil, Hansi, Philipp. Es ist euer Wunsch, Gottes Wunsch, dass er mit euch richtig guten Kontakt hat. Dass du in Verbindung mit ihm lebst. Das ist sein Wunsch. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit euch. Und darum ist das so, als würde Gott sagen, weißt du, wenn ich in steter Verbindung mit dir leben will, dann möchte ich nicht, dass du nur sozusagen aus Pflichtgefühl oder Ritual oder so mit mir Beziehung pflegst, sondern dass du sozusagen mit deinem Herz und deiner Ehrlichkeit als ganzer Mensch kommst. Dass wir miteinander reden können, dass du mich ansprichst, wenn dir was passiert in deinem Alltag, was dich bewegt, was dich beschäftigt, dass du mir das sagen kannst und dass du genauso den Wunsch mehr und mehr entwickelst, auf mich zu hören. Dazu, dass du das kannst, dass du eben nicht, unser Ziel mit dem BU ist ja nicht, oder unser Wunsch für dich ist nicht, dass du einfach nur ein netter Mensch wirst. Das ist auch schön, ja. Auch schön, wenn du das Recht hältst und barmherzig bist. Aber unser Wunsch ist, dass du in steter Verbindung mit deinem Gott leben kannst. Und dazu kann dir deine Familie helfen. Dazu kann dir der Jock helfen. Und dazu kann dir die Gemeinde helfen. Und Familie ist vielleicht so, da ist ein selbstverständlicher Lebensraum, in dem du vielleicht bist. Aber die anderen beiden Bereiche lege ich dir darum besonders ans Herz, dass du dir das zur Gewohnheit machst, zu sagen, ich brauche einfach diese stete Verbindung mit Gott. Und es gibt eine in der Gemeinde Angebote, die helfen mir dazu, dass ich diese stete Verbindung mit Gott aufrechterhalten kann. Und deshalb, freitags, nehme ich mir nichts anderes vor als Jock. Das ist mein Wunsch für euch. Freitags ist Jocktag. Liebe Eltern, das gilt auch für euch, Freitag ist Jocktag. Ja? Da fährt man nicht in Urlaub. Ja, ja gut, also ich meine, einmal im Jahr. Und sonntags ist Gottesdienst. Ist auch eine gute Gewohnheit. Ja? Bill Heibels, ein Prediger aus den USA, hat mal gesagt, du weißt nie, an welchem Sonntag Gott mit dir reden möchte. Wo er etwas, eine besondere Botschaft für dich hat. Also komm am besten jeden Sonntag. Ja? Ich finde das gut. Sonntags ist Gottesdienst. Und so wünsche ich dir, dass du das verinnerlichen und leben kannst und dass sich das begleitet, dieser Bibelvers. Gott hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich, barmherzig zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott. Amen. Ich bete mit Ihnen. Sie dürfen gerne dazu sitzen bleiben. Mich fasziniert das immer wieder, dass du über diese Erde gegangen bist, Jesus. Und es ist so unglaublich, dass wir mit dir als lebendigem Herrn sprechen können. Und ich bete einfach darum, dass du uns hilfst, nach deinem Willen zu leben. Dass du uns hilfst, das Recht zu halten, barmherzig zu sein und in Gemeinschaft mit dir zu leben. Amen.